Also wir waren erstens nicht sicher, ob er kommt, weil natürlich Danny sich wieder verplappern musste. Zweitens frage ich mich, dreimal W könnte man sagen, Wulverstedt, Wesserhausen, was für ein geiler Typ. Und ich bin gespannt, ob er jede Frage beantwortet, die wir ihm heute stellen oder ihr uns an ihn vermittelt habt. Das wird eine heiße Show schon jetzt. Ich habe Gänsehaut. Gänsehaut hat Gänsehaut.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen.
Musst du machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Also, das ist der Amateurfußball in allen schönen Farben. Deshalb quatschen wir drüber auf Champions League-Niveau. Wir sind Danny Piele und mein Name ist Stefan Michmann. Hallo, Danny.
Guten Morgen, Stefan.
Und der Typ, den wir so vollmundig angekündigt haben, heißt Marco Wagner. Und der ist gekommen.
Guten Morgen,
vielen Dank. Aber es war knapp, oder?
Es war ganz knapp. Ich habe noch überlegt.
Du kamst als erstes rein und hast gesagt, Piele hat gelabert und dein Handy hat geglüht. Also wir fangen mal an. Du warst, also schöne Trainerstation, Wulverstedt, Westerhausen, Halberstadt.
Haldensleben
habe ich noch vergessen, ganz genau. Und aber was ich wirklich lustig finde, dass jetzt hier bei Wulverstedt gab es, weiß ich nicht, ob wir da heute drüber reden, gibt es Fragen. Leute, die mich nur von meiner Musik kennen, haben mir Nachrichten geschrieben, frag ihn mal zu Wulverstedt, mal sehen, was er erzählt. Und dann können wir mal unsere Version erzählen. Da habe ich gedacht, was ist denn da hier los? Reden wir noch über Amateurfußball. Aber hier steht was bei FUPA. JSG, großes Bruch.
Ja, das ist unsere C-Jugend, wo mein Sohn ja auch vorher gespielt hat, wo ich mit Chris Matthias zusammen Trainer gemacht habe. Ja, das ist diese Zusammenkunft. Diese Spielgemeinschaft.
Ach so, okay. Also da bist du aber, bist du da jetzt noch aktiv?
Nein, da bin ich nicht mehr aktiv. Okay. Das schaffe ich zeitlich eigentlich auch gar nicht mehr. Ich versuche zu unterstützen, mental ein bisschen, aber ansonsten.
Mental unterstützen, das kannst du?
Das hoffe ich, dass ich das manchmal kann, ja.
Piele hat gesagt, einfach nur überragender Typ. Wir hatten auch mal ein Gespräch, glaube ich, vor. Deshalb ist er ja da, wegen des Dachbleche 24 Landespokalfinals am Sonnabend.
Genau, wir hatten ja mehrere Versuche, Überlegungen gestartet, wie wir das hier heute aufbauen können, weil das Landespokalfinale am Wochenende im Fokus steht, weil kaum Spielbetrieb stattfindet, ein paar Stadtpokalfinals, Kreispokalfinals, ein paar Nachholespiele. Und haben überlegt, ob wir Spieler holen. Haben gesagt, okay, Lukas Sichers war das hier als Kapitän von Germania Halberstadt. Vom HFC wird es, glaube ich, schwierig, heute jemanden zu bekommen, weil Training, weil wahrscheinlich andere terminliche Verpflichtungen.
Ich zitiere nochmal einige Menschen, die wir vom HFC schon angesprochen haben, die nach Magdeburg vorstellen.
Genau, einer davon wechselt ja jetzt nach Chemnitz oder Sandhausen.
Da muss er dann hinfahren.
und wollte man Schiedsrichter im Fokus stellen, war wahrscheinlich auch unglücklich gewesen vor dem Spiel, werden wir im Nachgang machen. Also haben wir gesagt, wen könnten wir denn nehmen, der einen Bezug dazu hat und noch nicht unser Gast war? Und deswegen sitzt Marco hier und ich finde es beeindruckend, weil Marco einer derjenigen wenigen Trainer waren, die mich zur Verzweiflung gebracht haben, als gegnerischer Trainer.
Als gegnerischer Trainer. Okay. Ja. Warum?
Danke. Mit einer extrem limitierten Mannschaft das Optimale rausgeholt und mich damals mehrfach geschlagen mit so viel taktischer Finesse und Angriffsqualität, das war Wahnsinn.
Wie würdest du mit einem Spieler umgehen, der von seiner Mannschaft spricht als, er hat mich mehrmals geschlagen, hat mich wirklich zur Verzweiflung gemacht, er hat mich nicht klein gekriegt. Sag mal, Marco.
Boah, erstmal vielen, vielen Dank für das Lob. Ja, wir haben ja schon einige Schlachten geschlagen und hat auch immer Spaß gemacht. Und ja, freut mich natürlich zu hören, das Ganze. Aber wir hatten ja nicht nur Schlachten zusammen, habe mich auch physiotherapeutisch auch mal um Danny gekümmert.
Ja, stimmt.
Da hatten wir ja auch ein paar Sachen mal so zusammen. Ja, freut mich natürlich so zu hören. Und ja, war damals auch eine schöne Zeit und wollen wir auch mal nicht. Ich wollte ja Danny auch oft zu mir holen, aber irgendwie.
Welcher Mannschaft reden wir denn jetzt?
Also das erste Mal ist mir Marco aufgefallen, als wir mit Barleben als Oberligist mehrfach gegen Haldensleben in irgendwelchen Pokalwettbewerben spielen mussten und dann in der Folgesaison, glaube ich, nochmal in der Liga. Ich glaube, von 4 Spielen haben wir 3 verloren oder sogar 4 verloren und waren halt immer der Favorit und wir wurden halt mit sehr, sehr einfachen Mitteln, aber auch komplett verdient geschlagen. Und es war halt zermürbend. Weil man konnte jetzt nicht sagen, die haben jetzt 3, 4 krasse Spieler gehabt, sondern die haben halt so mit der Mannschaftsleistung und Marco hat es da geschafft in die Truppe. Ich weiß gar nicht, wer dein Vorgänger war. War das Zahn noch? Oder?
Nee, Ingo.
Ingo Hermanns. Und hat aus der Truppe wirklich mit sehr, sehr einfachen Mitteln, aber so viel taktische Balance und taktische Finesse reinbekommen, dass es wirklich...
Wahrscheinlich Spieler gehabt, die sich an seinen Plan gehalten haben.
Komplett. Nicht so, ja, aber du musst ja erstmal eher...
wo der Trainer okay. was sagt und Danny sagt draußen beim Rauslauf, ja. machen hier Leute, wir machen das ja. jetzt mal so, wie ich sage.
Im Deswegen ist er nicht gekommen zu mir.
Aber physiotherapeutisch interessiert mich noch eine Bauchmassage, schön verpresst oder was?
Damals
hat er noch wieder mit Nutella.
So groß ist die Physio nicht bei Marco.
Damals hat er noch keinen Bauch gehabt, nein.
Wirklich? Das glaube ich nicht. Der ist ja immer da. Aber da sind wir ja weg vom Bodyshaming. Ja. Also hoffe ich zumindest.
Es war ein Kreuzbandriss. Ich hatte, der zweite Kreuzbandriss verlief bei mir nicht so optimal. Also der Kreuzbandriss sowieso nicht, aber die beiden OPs danach, die haben das Kreuzband zu fest angeschraubt und Marco war der Erste, der das quasi diagnostiziert hat. Nach dem Kreuzbandriss ist das Wichtigste, dass du in die Streckung kommst, in die 180-Grad-Streckung. Und es war bei mir ein Defizit von 20 Grad oder 30 Grad. Ich sah quasi aus wie so ein kleiner spitzer Winkel. Und Marco hat das sich dann angeschaut und hat dann relativ kurz mit kurzer Erläuterung gesagt, ja, das Kreuzband sitzt zu fest. Und das hat sich dann noch bestätigt.
Wahrscheinlich haben die gedacht, der kann sowieso sich nicht mehr bewegen.
Ja, und dann bin ich nochmal reingegangen und dann mussten die also nochmal operiert werden. Dann haben die quasi den Kanal, wo der langläuft, ein bisschen vergrößert, dass das jetzt besser durchläuft, das Kreuzband. Und ja, jetzt habe ich nur noch so 6% Streckdefizit.
Okay.
Ja, das hat Marco als erster nach 17 Besuchen, die ich irgendwo hatte, festgestellt. Das wird daran liegen, dass das so fest ist.
Alle anderen versagt, Dr. Müller-Wohlfahrt und
ja, in Barcelona war ich, genau.
Vorelsang.
Vorelsang.
Ja. Wo arbeitest du eigentlich als Physiotherapeut? Hast du eine eigene Praxis?
Genau, bin selbstständig in Wohlfahrtstädt direkt und seit 2013 bin ich dort selbstständig.
Okay, und Wohlfahrtstädt, ich weiß, wir haben uns ja unterhalten beim Landespokalfinale und da hattest du uns dann gesagt, dass du zurück nach Wohlfahrtstädt gehst, in deine Heimat und dass du da dann deinen Trainerposten antrittst. Das ist ja noch gar nicht so lange her.
Zwei Jahre, genau. Lass uns mal chronologisch anfangen, bevor wir Marco einmal komplett von Anfang bis Ende durchleuchten. Landespokalfinale, du weißt, wie es sich im Finale anfühlt, wie ich zu verlieren, nur dass du eine Chance hattest zu gewinnen oder ihr mit Germania Halberstadt.
Ja, das stimmt. Ja,
das stimmt.
Erklär mal, wie war das Finale aus deiner Sicht?
Ja, jetzt so im Nachgang natürlich ein überwältigendes Ereignis einfach. Ne? Also werde ich nie vergessen. Ging einfach schon los, dass wir mit Halberstadt einen Tag früher angereist sind, weil ja Anstoßzeit war, glaube ich, 11.30 Uhr schon.
Ja.
So, dass wir im Hotel übernachtet haben, so als Team zusammen, als Staff. Das macht schon was mit einem. Dass wir dann Polizeieskorte ins Stadion gebracht worden sind morgens, dann die Fans schon gesehen haben. Ja, und das dann, auch dieses Stadion macht ja schon was mit einem, das muss man schon sagen, ich glaube 6.500 waren da, war eine super Atmosphäre, Halberstadt auch super Stimmung gemacht, tolles Wetter gewesen. Ja, und das dann natürlich auch dieser Matchplan eigentlich, den man vorgegeben hat, ist ja aufgegangen alles, ja. Du gehst in der ersten Halbzeit, kurz vor der Halbzeit in Führung, ja, durch ein Eigentor. Boah, hast das ganze Spiel eigentlich im Griff. Die Fans vom HFC haben ja schon gepfiffen. Also du hattest echt das Gefühl.
Standen schon auf dem Zaun.
Ja. Ja, es war ja wirklich so das Gefühl, wow, du kannst wirklich hier was holen. Es waren jetzt auch nicht die Mega-Chancen. Klar, sie hatten jetzt so mehr Ballbesitz, ist ja auch verständlich und so. Aber du hast schon das Gefühl, oh, hier ist was drin. Und dann kriegst du diesen Elfmeter. Ja, und überhaupt gar kein Vorwurf. Er geht hin, er hat das Selbstvertrauen gehabt in dem Moment. Ja, und dann passiert halt das, was nicht hätte passieren dürfen an dem Tag. Ne? Mit 2-0 wäre es durch gewesen. 100%. Ja, dann verschießt und kriegst dann halt auch, war es die letzte Aktion?
Es war die letzte Aktion.
95., 94. Minute, ja. Kriegst es 1-1.
Das war ein Eckball, komischer Kopfball, ja, lange Ecke, genau, irgendwie, ja.
Auf dem zweiten Pfosten irgendwie.
Genauso im letzten Jahr gewonnen gegen Stendal in der letzten Minute.
Ja, ja, genau. Boah, und da wusstest du natürlich, bei den Temperaturen jetzt in die Verlängerung gehen, das wird brutal schwer. Und dann ist es halt auch so gekommen, wie es gekommen ist. Wir kamen ja dann nochmal auf 3, also lange 3-1 hinten, machst dann, glaube ich, nochmal, weiß ich gar nicht, 113. oder so, ist 3-2. Aber es war dann nichts mehr im Tank drinne, da noch mehr zu machen, kriegst 4-2. Und es war brutal. Also ich glaube, es ist einfacher, 5-0 zu verlieren. Dann kannst du irgendwie damit umgehen. Aber damit umzugehen, es war halt dann auch schwer, dann irgendwann mal zu sagen, du bist stolz auf die Mannschaft. Klar warst du stolz auf die Mannschaft, das ist logisch, weil du so einen Fight abgeliefert hast. Aber wenn du so nah dran bist, boah, das
mit dem Verschuss und Elfmeter war wirklich bitter.
Ja.
Da haben alle dann auch gesagt, scheiße, jetzt geht's anders lang.
Ja,
ja, das war dann, aber wie gesagt, überhaupt gar kein Vorwurf. Er geht hin, unser Etatmäßiger damals war ja unten mit Hacke, der war leider unten mit Krämpfen geplagt. Und ja, dann Corbin die Verantwortung als junger Spieler. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er 18, gerade 19 oder so. Er geht hin, er ist sich sicher und ja, es passiert und aber es war natürlich, es war brutal an dem Tag war es einfach brutal.
Ja, also ich glaube, stolz bist du halt bis zum Finale und danach gibt es eigentlich nicht mehr Stolz, dann gibt es halt einfach nur, entweder du bist halt glücklich, dass du gewonnen hast oder maximal enttäuscht, dass du halt nicht gewonnen hast. Ich glaube, so in so einem Finale im Fußball, da ist es halt schwierig, danach die Kurve zu bekommen.
Und wenn die Chance so groß war und stell dir mal vor, was alles dran gehangen hätte, also so, weil ja ARD-Übertragung na, ist ja diesmal auch und das wäre die Sensation, also eine der kleinen Sensationen gewesen.
Fall,
und
was da dran hängt für beide Vereine, ich glaube, ja. Beim HFC wäre es richtig düster geworden, ja. Wenn die 200.000 nicht gekommen wären.
So fühlte sich das übrigens die ganze Zeit, während es 0-1 stand und auch als der Elfmeter gepfiffen wurde, im VIP-Raum an. Okay, weil da saßen schon im Fall, was meinst du, was da los war?
Das kann ich mir vorstellen.
Eisige Stimmung.
Ich sag, für einen Oberligisten wie Germania Halberstadt ist das alles on top, was dazukommt. Ja. Wenn da 200.000 dazukommen, freut man sich. Dann kann man das nachhaltig wahrscheinlich investieren oder hat nochmal ein Heimspiel im DFB-Pokal, ist safe. Aber ich glaube, beim HFC ist das im Budget halt komplett eingeplant, ja. Der DFB-Pokal-Einsatz.
Klar.
Und ja, es war also meine Augen war es sogar noch mehr ärgerlicher, weil ihr extrem viele Umschaltmomente auch hattet. Also ja, euer taktischer genau. Plan war ja schon, tiefer zu stehen, HFC ein bisschen den Ball zu geben und dann halt durch ganz klassische Umschaltmomente nach vorne zu kommen. Und ich glaube, Kozak hatte noch 2-3 Aktionen, wo er aufs Tor gehen kann.
Ja.
Ich glaube, einmal geht auch Hacketal frei durch auf Linksaußen.
So geil, wie ein Spiel, was so viele Jahre vorbei ist, jetzt nochmal hier lebendig gemacht
wird. Aber ja, es ist halt prägend. Ne? Ja. Das Spiel ist schon prägend und bleibt auch immer im Kopf drin. Auch dieses Ereignis einfach. Es ist halt schade, dass es nicht gekrönt wurde.
Was hast du da mitgenommen für dich persönlich aus diesem Ding?
Boah, das ist ein einmaliges Gefühl, einfach auch dieses Einlaufen, diese Situation zu bekommen. Ich habe zwar damals nicht gesagt, dass ich nach Wülferstedt wechsle, aber ich wurde schon mit konfrontiert. Also es war ja für mich im Kopf schon klar, dass ich aufhöre auf alle Fälle in Halberstadt. Das war auch eine bewusste Entscheidung, weil ich meine Entscheidung nicht vom Finalausgang abhängig machen wollte, sondern ich habe eine Entscheidung vor dem Finale getroffen. Ich wusste halt, dass es auch bitter werden kann, weil na klar, so ein DFB-Pokalspiel zu Hause vielleicht gegen Bundesligisten. Und dann
wärst du nicht mehr dabei gewesen.
Ja, und deswegen wollte ich die Entscheidung auch vorher für mich selbst treffen. Aber dieses ganze Gefühl, auch das, was jetzt noch so ein bisschen hochkommt, wenn wir so drüber erzählen, so ein bisschen dieses Gänsehaut und das Ganze, das wird einen keiner mehr nehmen.
Und coachmäßig, also für deine Trainertätigkeit, hast du da irgendwas mitgenommen, worauf du dich jetzt manchmal berufst oder irgendein Mantra oder irgendeine Lehre oder irgendwas?
Ich war ja zu dem Zeitpunkt jetzt nicht Chefcoach, sondern
Vorgestellt wurdest du ja schon als gleichberechtigt, oder Marco? So abtun können wir das ja nicht.
Nein, gleichberechtigt. Es war schon immer so, dass ich in der Co-Trainerrolle in Halberstadt war. Und es ist ja auch eine geile Zeit gewesen, überhaupt gar keine Frage. Ich habe auch super viel mitgenommen. Aber an dem Tag hat es halt auch richtig gekribbelt. Also das muss man auch sagen, wenn du dann da reingehst und das Ganze... Ja, was nimmt ein Finale immer mit, ne? Die Ruhe auch zu bewahren, ne? Also das muss man halt auch so nach diesem verschossenen Elfmeter trotzdem noch an seine Mannschaft zu glauben, positiv zu sprechen, immer weiterzumachen. Ich glaube, das sind halt ganz wichtige Sachen halt, die man dann mitnimmt. Und ja, im Ganzen nehme ich einfach auf, wie nah man einfach dann doch dran war, ne? So dieses Ding zu ziehen und was einfach im Pokal, weil wir ja nun auch das Pokalthema haben, was einfach im Pokal auch möglich ist. Mit Willen, mit Leidenschaft, mit Emotionalität. Und wenn man, wie du es vorhin auch gesagt hast, sich wirklich an diesen Plan hält und den maximal durchzieht. Und ja, da habe ich ja nun schon einiges auch erlebt. Und das hat man dort natürlich nochmal umso mehr mitgenommen in ein Finale.
Du hast mit einer Mannschaft Danny Piele ganz allein geschlagen. Ach, hast das, wie er gerne formuliert.
Der einfachste Weg nach Europa.
Ist so geil, er hat mich geschlagen und mehrfach hat er mich geärgert. Ja, ich glaube, dass man halt nichts ändern kann. Ich glaube, das ist für Coaches und auch für Spieler wichtig, dass wenn so allein der verschossene Elfmeter ist jetzt so eine große Aktion, aber du hast ja 1000 Kleinigkeiten, wenn man was nicht gut läuft oder so, dass du einfach nicht drüber nachdenkst, sondern dass du einfach weitermachst, dass du es sofort aus dem Kopf rauskriegst. Das beobachte ich bei Profisportlern sehr gerne und immer öfter, weil ich mich da so ein bisschen rein versuche zu fuchsen in der Sportpsychologie und so ein Quatsch. Du siehst manchen Spielern an, scheiße, den kannst du heute nicht mehr, wenn dann der Kopf anfängt runterzuhängen und so weiter, die Schultern und so nach irgendeiner Aktion. Und dann gibt's halt die Typen, die nichts im Kopf haben, außer 3 Knetekugeln, wie die diesbezüglich emotional, meine ich, die dann einfach sagen, ja, der nächste Ball, den nehme ich genauso wie den letzten. Und das ist eine große Kunst. Das ist eine große Kunst.
Danke.
Ich meinte ja extrem emotional, denke ich.
Okay, Pokalfinale abgehakt. Wie denkst du, dass das dieses Jahr ausgeht?
Das hätten wir den Schiri eigentlich fragen müssen, das wäre so lustig gewesen. Sehr voll, du? Du hast den Schiri, der fand ich, was hast denn du so für
Gefühl? Max Goronzi, wie geht denn eigentlich das Spiel aus? Was sagt denn dein Händchen?
Was glaubst du, wer kriegt die erste gelbe Karte?
Also wir müssen uns, glaube ich, nichts vormachen, dass der HFC natürlich der klare Favorit ist, dann noch in ihrem Heimstadion. Im Moment, wie es auch gerade läuft, das muss man ja auch sagen, Halberstadt gerade jetzt, boah, ich glaube, das formschwächste Team in der Oberliga. Aber vielleicht ist genau das der Punkt, wo sie treffen können. Also ich wünsche es mir natürlich wirklich für Manu, der wirklich 24-7 Fußballtrainer auch ist. Das muss man einfach sagen, auch für die Spieler, die ich dort noch kenne, ob Ski, ob Hacke, die jetzt... Ich würde es ihnen wünschen, weil wenn du zweimal so nah dran bist, du warst ja auch letztes Jahr im Viertelfinale war es, glaube ich, im Elfmeterschießen zu Hause zu verlieren, also so nah dran bist, Halle zu schlagen, davor das Finale zu verlieren, würde ich es ihnen unwahrscheinlich wünschen. Und für mich hätten sie es auch einfach dann auch mal verdient. Das muss man auch einfach so sagen. Aber die Situation ist natürlich, dass sie der Underdog sind, dass der HFC diese Bürde hat. Und ja, es wird kein einfaches Ding. Das ist ganz klar, aber es ist Pokal und im Pokal ist alles möglich.
Das ist Hatsching.
So. Ich hab zwei Theorien. Also entweder wird es.
Nein.
Ich überlege sogar.
Es ist aber schön, dass du heute schon von Theorien sprichst und nicht wie üblich Hot Takes.
Oder von Wetten.
Von Wetten.
Also ich sage, es wird entweder ein klares 4-0 oder.
Oder nicht.
Oder Halberstadt ist sicher dran. Also ich mache das ja jetzt das vierte Jahr mit, also wir beide zusammen, und ich glaube, es war bisher noch keine souveräne Vorstellung vom HFC dabei. Ich kann mich erinnern, das erste Mal war gegen Wernigerode im Finale, 1-0 oder 2-0, und ich glaube, da geht Weinhauer in der letzten Minute nochmal auf den Unentschieden, glaube ich. Dann jetzt gegen Germania Halberstadt vor 2 Jahren, eigentlich hätten sie verlieren müssen, und auch gegen Lok Stendal letztes Jahr war alles andere als souverän und verdient. Fragt keiner mehr nach, aber ich glaube, dieses Jahr ist die Stimmung so, dass ich wirklich mein Gefühl mir sagt, dass Halberstadt das Ding zieht. Also auch weil, wie du sagst, aktuell keine Erfolge in der Oberliga, hängt aber damit zusammen, weil relativ früh klar war, du spielst da um nichts mehr, Eintracht ist Meister, ob du dann nur Vierter wirst oder Achter. Ich glaube, da ist halt unser Motivationsding. Kann ich mir zumindest vorstellen in den letzten Spielen, und ich glaube, in so einem Spiel ist es egal, wie du vorher gespielt hast, und beim HFC ist ja jetzt auch mit der Meldung gestern, dass da 2 Spieler weggehen, zuzüglich zu dem, was ja generell im Verein los ist aktuell. Glaube ich schon, dass
aber eigentlich hatten sie eine ganz gute Rückrunde, oder? HFC?
Ich glaube, der HFC hat die letzten 4-5 Spiele sogar gewonnen.
Ja, genau. Also, weil die hatten ja, da ging ja, warte, wie sagt man so schön in der Sportschau, ja, die Formkurve zeigt.
Ja, das ist ja aber ein Mysterium in der Regionalliga, dort als Trainer die Spannung so hoch zu halten, in dem Wissen, dass es das letzte Spiel ist der Saison. Für manche Spieler ist es das letzte Spiel im Verein, weil die halt in der Regionalliga eine hohe Fluktuation haben. Die haben in der Regel 1 bis 2 Jahresverträge. Jetzt Fakro und Löhmannsröhm sind ja, glaube ich, weg. 2 elementare Bausteine. Das heißt, für die Saus letztes Spiel.
Ist Lö jetzt schon weg? Oder?
Nein, also der ist da zum Spiel, hat aber gestern, also in der Bildzeitung stand der morgens drin, oder am Montag sogar, dass er zu Chemnitz geht oder Sandhausen. Und ich glaube, gestern hat dann der HFC sich dann dazu hinreißen lassen, das öffentlich zu machen. Vorm Spiel mit Verabschiedung.
23. Minute rote Karte, ist so ein schönes Abschiedsgeschenk.
Ja, und da bin ich mal echt gespannt, wie der HFC das handelt, und der braucht halt die Kohle für die 200.000 plus halt auch eine gute Stimmung aus dann rauszugehen.
Ja, wir sind ja auch, wir müssen immer aufpassen, weil wir haben einerseits sind wir die Fußball-Dullis, die hier am gefährlichen Halbwissen-Stammtisch sitzen, also ich zumindest, ja, bevor er es sagt, sage ich es lieber selber. Und andererseits sind wir natürlich auch für den Fußballverband und müssen ja auch so ein bisschen das Große und Ganze im Blick haben, und da wäre es schon gut, wenn halt ein aussichtsreicher Kandidat irgendwie dann auch in der nächsten Saison im DFB-Pokal spielt, oder? Oder ist das eher für uns?
Ja, das ist völlig egal.
Völlig Wumpe.
Völlig egal, ob halt nur HFC oder Halberstadt zu Hause gegen Heidenheim verlieren.
Aber ein stabiler HFC innerhalb von Sachsen-Anhalt ist doch schon mal wichtig, oder nicht? Der also funktioniert auf, und dann irgendwie
auf Strecke wieder. In der Liga, keine Frage, dass sie in die dritte Liga müssen, keine Frage, aber ich sag mit Blick auf die erste Runde im DFB-Pokal, selbst wenn jetzt ein großer Gegner kommt, wie Bayern München oder Dortmund, ist es doch egal, wo dieses Spiel in Sachsen-Anhalt stattfindet, ob es nur Germania Halberstadt gegen Bayern ist oder HFC gegen Bayern.
Ich habe das so gedacht, dass die dann halt für die neue Saison dann auch ein paar gute Einnahmen wieder haben und dass er dann sich für die Liga auszahlt und so. Für Halberstadt ist das okay in der unteren Liga, aber wir brauchen ja eigentlich mal irgendwann HFC auch wieder in der dritten Liga.
Ja, wir brauchen nicht? Aber auch in Germania Halberstadt irgendwann in der Regionalliga. Also generell brauchen wir in Sachsen.
Also treten beide im DFB-Pokal.
Das wird schwierig. Ich werde mal gucken, was die Ausschreibungen hergeben. Wir sind dafür bekannt, auch
nee, für Spielgemeinschaft.
Wir haben ja auch
eine Halbzeit in Halle und eine in Halberstadt.
Ich werde das mal mit dem NOV-Präsidenten mal verargumentieren. Nein, aber ja.
Der schmeißt uns raus, weil wir uns sowas.
Aber haben. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Vereine im oberen Regal, im semiprofessionellen Bereich. Wir haben ein Viertligist mit Germania Halberstadt. Ja. Nehmen wir mal FCM2 noch mit rein, die ich jetzt aber außerhalb der Wertung sehe. Und dann hast du halt nur noch Oberligisten und da auch aktuell keine, die um Platz 1 bis 3 mitspielen können. So fair muss man sein. Also VfR hat es bis zur Hinrunde geschafft, letztes Jahr eine überragende Saison gespielt. Germania Halberstadt hat das hier, glaube ich, auch in Zukunft das Potenzial und die Möglichkeiten, aber da muss halt viel greifen, dass das funktioniert. Und jetzt kommt ja, glaube ich, wenn es doof läuft, Meuselwitz runter noch aus der Regionalliga. Dann hast du in der Oberliga Süd nochmal eine andere Hausnummer.
Meuselwitz.
Eilenburg kommt runter in die Süd. Mhm. Ja, aber das sind Mannschaften, die haben halt professionelle Bedingungen.
Ja. Meuselwitz erinnere ich mich immer nur an die Würstchenbude, wenn man da mal erzählt, wenn ich war. Eine Würstchenbude und Fußballplatz.
Okay. Haken wir Dachfläche 24 Landespokalfinale ab. Wenn der Podcast rauskommt, heute haben wir noch 3 Stunden bis zur Pressekonferenz. Ab 15 Uhr gibt es die Pressekonferenz live im MDR-Stream. Geil. Mit den beiden Trainern und unserem Pressesprecher Robert Kehler. Schaltet rein. Ansonsten Samstag im Livestream und in der ARD. Gut, so jetzt ging es weiter. Nach dem Pokalfinale gingst du dich zu Wülferstedt in dem Wissen, dass du in der Kreisoberliga was aufbauen möchtest.
Und ich erinnere mich an die Situation. Du hast wirklich gesagt, du sagst uns nicht, wo du hingehst, da ist was. Und er hat dann gesagt, Wülferstedt, klar hast du das gesagt. Das weiß ich noch. Ich war noch dabei, ich komme noch nicht umsonst da. Und dann hast du professionell, sage ich nicht, gesagt. Und dann habe ich gesagt, Piele, oh, was ist das immer mit euch Amateurfußball? Alle wissen immer alles. Wenn die Mikros nicht dabei sind, labern auch immer alle wie so kleine Kinder, Kindergarten, kleine Gruppe und freuen sich dann so und dann warten sie alle, bis es dann offiziell ist. Ist ein komisches Theater. Ich finde es lustig.
Okay, Wülferstedt. Du bist dann dorthin gewechselt, aber nicht so richtig als Trainer, richtig?
Als was bin ich sonst hingewechselt?
Physiotherapeut?
Na, so eine Außendarstellung hatte man so den Eindruck, du bist dann irgendwie so Bindeglied zwischen Vorstand, Teammanager, sportlicher Leiter. Warst du denn aber denn doch Trainer?
Nö, ich bin schon als Cheftrainer hingewechselt.
Okay, gut.
Ja. Warte, mit allen Magatschen Freiheiten sozusagen. Und
nein.
Bloß ohne das Geld.
Es war einfach das hier, das hat sich ja wirklich, also es war einmal so, ich habe ja in Halberstadt gesagt, dass ich nicht weitermache, aus diversen Gründen. Und gab es einmal der Zeitaufwand als Co-Trainer, ein bisschen gesundheitliche Probleme, ein paar Sachen, die ich hätte halt schon gewünscht, dass wir mehr Richtung Regionalliga noch schauen. So ein paar Sachen, die dann nicht so erfüllt geworden sind, aber alles gut. Und da hatte ich ja den Entschluss erstmal gefasst, dass ich in Halberstadt aufhöre. Das war erstmal für mich, für die Familie oder so wichtig. Und dann ist es, wie es manchmal so ist, an Herrentag, ziehst du halt los und dann waren Freunde halt dabei. Und ja, dann ist es halt dazu gekommen halt, so gesagt, Mensch Marco, wenn du da nicht mehr machst, ja, hast nicht Lust, hier was zu machen. Dann war ich so, boah, hier, das ist immer, weiß nicht. Und dann kamen halt auch ein paar junge Spieler, die ich halt kannte. Und das war dann für mich wichtig, die gesagt haben, oh Marco, wenn du das hier machst, dann könnte ich mir vorstellen, den Weg auch mitzugehen. Und so kam halt eins ins andere. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir hier 3, 4, 5 junge Spieler finden, mit denen man was aufbauen kann, wo man einfach auch wieder sagen kann, okay, wir halten den Fußball in Wülferstedt, wir machen ihn auch attraktiv, dann kann ich mir das gut vorstellen. Und so ist es dann halt auch gekommen. Und ja, da muss man ja auch sagen, die erste Saison war ja überragend, das muss man ja einfach so sagen, für eine zusammengewürfelte Mannschaft mit vielen ja noch ältere B-Jugendjahrgang spielende A-Jugendspielern, die da gespielt haben, dann diese Mischung auch mit den Älteren. Und haben wir ja dann eine top erste Saison gespielt und es hat auch mega Spaß gemacht, überhaupt gar keine Frage.
Und dann?
Warte, ganz kurz zur Einordnung. Wülferstedt eigentlich jahrelang in der LK3, glaube ich, genau, gewesen und richtig. Marco dann in die Kreisoberliga gewechselt, weil sind die in dem Jahr abgestiegen?
Genau, sie sind abgestiegen und muss es einfach sagen, man hatte schon Angst zu dem Zeitpunkt, ob der Fußball in Wülferstedt überhaupt weitergeht.
Hast du ja als Beispiel zum Beispiel in Seehausen gehabt, die aus der Landesklasse runter sind und jetzt, glaube ich, sogar unterhalb der Kreisoberliga spielen?
Genau.
Das kann dann mal relativ schnell gehen, zumal die Kreisoberliga in der Börde jetzt echt gut Qualität hat. Also die Aufsteiger in der Regel immer eine gute Rolle spielen in den Landesklassen. Und dann gab es ja dieses Finalgate, wie ich es nenne, gegen, war es Kroppenstedt?
Ja.
Gegen Kroppenstedt, da ist Folgendes passiert, war es Finale innerhalb einer Liga, der Gewinner steigt auf, war es so?
Oder unentschieden hat dir reicht?
Nee, wir mussten unbedingt
gewinnen.
Wir mussten gewinnen.
Und dann gab es einen Einwurf für Kroppenstedt und der springt an die Hand eines Spielers. Erzähl du mal, wie es war
bei Kroppenstedt. Es ist ein Einwurf für Kroppenstedt, Höhe 11 Meter bei uns. Und der wirft ein und eben während des Einwurfs erfolgt ein Pfiff laut. Und Martin Ilsmann fängt den Ball und will ihn zurückwerfen.
Spieler von Wolferstedt.
Da haben wir drüber gesprochen.
Ja, klar. Genau.
So, der Pfiff ist klar zu hören. Ja, und Schiedsrichter, alle waren sich unsicher, was er jetzt geben soll. Gibt er Elfmeter? Muss er Wiederholung geben?
Es war ein Pfiff aus dem Publikum.
Es war dann ein Pfiff aus dem Publikum, was natürlich zum Anfang in den Emotionen, es waren auch 700 Zuschauer auf dem Platz, was du natürlich überhaupt nicht so wahrgenommen hast. Du hast nur den klaren Pfiff natürlich wahrgenommen. So, und
Auch richtig eine Pfeife. Also
ja, es war richtig.
Fox 40.
Es war schon klar zu hören. Wenn du dir jetzt Videos, ich habe es da drauf gehabt so ein bisschen, wenn du dir Videos anguckst, hört man dann schon klar, es ist nicht die Pfeife vom Schiedsrichter, es ist was aus dem Publikum, das hörst du schon. Ja, im Endeffekt entscheidet dann nach vielen Diskussionen der Schiedsrichter auf indirekten Freistoß für Kroppenstedt. Und aus der Situation entsteht das Tor.
Und direkter Freistoß ist halt eine Entscheidung, die da nicht...
Die ich
als Fußballer, ohne jetzt ein Sportgericht, ohne Schiedsrichterausbildung, aber ein indirekter Freistoß ergibt halt keinen Sinn. Entweder ist es ein Handspiel, dann ist es ein Strafstoß.
Genau.
Oder er lässt die Szene wiederholen. Oder er gibt einen
Schiedsrichterball.
Oder, den gibt es glaube ich nicht mehr, aber also sowas Ähnliches. Genau. Er lässt halt einen Ball fallen und die als letztes am Ball waren, haben dann Ballbesitz, was halt spannend ist, weil beide Ballbesitzer aus dem Handspiel herauskamen. Also der Einwurf kommt ja per Hand. Und also das ist halt spannend, weil es jetzt zwar am Ball war mit regulären Mitteln. Also ja, und dann gab es dazu, und das halte ich immer noch dagegen, gegen alle Hater, die da was gesagt haben, für Wolferstedt ging es halt um Landesklasse. Und das ist immer noch ein Riesenunterschied zwischen Kreisspielbetrieb und Landspiel, im Land zu spielen. Und Wolferstedt ist dann halt den Weg gegangen über einen Einspruch oder Widerspruch. Es gab ja da nochmal ein Problem, dass ihr nur Einspruch eingelegt habt und nicht Widerspruch, oder wie war's?
Ja, irgendwie krieg's auch nicht mehr zusammen. Auf alle Fälle haben wir einen bürokratischen Fehler gemacht und das hat mich halt, also muss ich auch bis heute sagen, wenn der Sport nicht entscheidet und die Bürokratie entscheidet in so einem Spiel, ist es halt schade. Muss auch dazu sagen, dass es nie um Kroppenstedt ging. Also Kroppenstedt hat den Aufstieg auch irgendwo verdient gehabt. Es ging einfach darum, dass sie auch dieses Recht haben wollten, mit aufzusteigen. Ja, weil den Moment, der dann geschehen ist, den kriegst du ja nie wieder. Also, also das muss man ja sagen, die Feier von Kroppenstedt oder unsere Enttäuschung, dieses Gefühl, dass nochmal ein Wiederholungsspiel stattfindet, war für mich immer ausgeschlossen. Immer. Es ging nicht darum. Es ging darum, um Fairness irgendwo zu sagen, okay, im Endeffekt, wir müssen zwei Mannschaften in so einer Konstellation aufsteigen lassen. Und die Möglichkeit in meinen Augen wäre da gewesen, weil es in den Landesklassen auch zu wenig Mannschaften gab und sogar eine Staffel nur mit 13 Mannschaften angefangen hat. Und dass du dann in dem Moment auch nicht Kroppenstedt zu Kroppenstedt sagen konntest, ihr steigt nicht auf, das kannst du einfach nicht machen. Also, aber die Situation war deutlich, eine spielentscheidende Situation mit einem Regelverstoß des Schiedsrichters, was es so in meinen Augen, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es das irgendwo hier im Amateursport oder irgendwo mal gab, so eine Situation, so spielentscheidend ist und dass das dann natürlich das letzte Spiel ist, wo der Erste gegen den Zweiten spielt, boah, das war schon brutal, das muss ich schon sagen, auch im Nachgang, auch tat auch weh, was daraus gemacht worden ist, weil
das hat auf jeden Fall Potenzial für Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, Kacktor des Jahres oder von mir ist auch TV Total, weil eigentlich ist es wirklich, wirklich abgefahren, stimmt. Ich erinnere mich, du hast es damals nicht so geil eindrücklich. Also wir wussten ja auch nicht so genau, was genau passiert
ist. Das Ding halt viel hinter, weil das Spiel war relativ spät, der Einspruch oder Widerspruch, was auch immer es war, kam dann relativ spät und am 1.7. ist quasi die neue Saison und dann ist ja entscheidend Staffeleinteilung und so weiter. Das hat ja schon eine riesen Auswirkung gehabt.
Ja.
Denn ist es ja der Sportgericht auf dem Kreis verantwortlich gewesen, was aber unglaubliche Auswirkungen auf den Landesspielbetrieb hatte. Deswegen war damals für uns das jetzt auch nicht so einfach, hier darüber zu sprechen.
Das heißt, das KfV-Sportgericht hat dann entschieden, wer?
Ich glaube, es kam gar nicht dazu, sondern es wurde abgelehnt aufgrund des bürokratischen Fehlers. Ja.
Genau.
Ja. Wobei die Frage ist halt, was halt entschieden worden wäre, weil wenn man es richtig liest oder damals ich es richtig gelesen habe, kannst du bei einer nicht Fehlentscheidung, sondern wie hast du es genannt beim Schiedsrichter?
Ja, ist ein Regelverstoß.
Also jetzt nicht, dass er beim Foul auf Nicht-Foul entschieden hat, das hast du keine Chance, aber bei einem klaren Regelverstoß, in dem Fall, dass es bei einem Handspiel einen indirekten Freistoß gibt,
Wären, glaube ich, die Chancen jetzt vor Gericht jetzt nicht schlecht gewesen.
Das glaube ich auch. Also ich will mich da auch nicht aus dem Fenster lehnen oder so, aber ich glaube schon, wenn das Spiel am 20. März gewesen wäre, dass es ein Wiederholungsspiel gegeben hätte.
Ich habe da immer die Situation vor Augen. Das war, glaube ich, jetzt mal Wembley-Tor mal außen vor, aber könnt ihr euch noch an die WM 2010 erinnern, als England gegen Deutschland gespielt hat und Frank Lampard das Ding reinpackt und so die ganzen Memes im Internet waren, wo die
mit, Tore... Mit der Linie.
Also ist für mich ja dann auch eine klare Fehl-Dingsbums, oder? Mhm. Also da ist halt, wo ist halt der Maß dahinter, also das Maß dahinter.
Na, das kannst du, die haben es halt einfach nicht gesehen. Also die Linienrichter und Schiedsrichter haben damals...
Ja, aber trotzdem hat er auf Nicht-Tor entschieden, also das ist ja auch eine...
Ja, weil er ihn nicht drin gesehen hat.
Ist ja auch ein Regelverstoß, oder nicht? Ist das kein Regelverstoß?
Das ist eine Situationsentscheidung.
Ja, war es ja da auch mit dem Handspiel.
Nee.
Dadurch, dass es ein Pfiff vom Zuschauer war, ist ein Regelverstoß, weil es von außen eine Einwirkung von außen ist. Also,
Ja, spannend. Okay, machen wir zu. Spannend ist ja jetzt, Marco. Nee,
da können wir noch richtig eine ganze Nacht drüber reden.
Warum bist du denn jetzt nicht mehr in Wolferstedt? Ah, nee, warte mal. Vorher gab es noch für mich eine sehr, sehr spannende Causa, die ich echt lustig fand, wo ich mich darüber lustig gemacht habe, bin ich offen und ehrlich. Du warst ja dann nochmal Interims Cheftrainer zweier Mannschaften zur gleichen Zeit. Das fand ich witzig. Er war Cheftrainer in Westerhausen, die mal wieder Abstiegsprobleme hatten, weil der Flieger aus Brasilien nicht pünktlich kam. Marco,
ich dachte, das ist ein Bus aus Leipzig.
Nee, Frankfurt. Die wurden aus Frankfurt abgeholt. Liebe Grüße an Bautzer. Und war Marco denn nochmal quasi Feuerwehrmann in Westerhausen, richtig? Das fand ich amüsant, weil das für mich ein absolutes No-Go ist. Wie man auf zwei.
Machen noch mehrere Trainer.
Du kannst doch nicht auf zwei Trainerbänken gleichzeitig sitzen. Und wenn mal Wolferstedt spielt, bist du bei Wolferstedt. Wenn Westerhausen spielt, bist du bei
Wolferstedt. Wie hast du das denn gemacht?
Wolferstedt hatte immer Vorrang. Also es war einfach so, dass Sascha Majkowski, also ich habe ja zu Westerhausen wirklich einen guten Draht. Und Sascha hat mich gefragt, Mensch Marco, gibt es irgendwie, dass du helfen kannst? Und ich habe dann wirklich in diesen Spielplan geguckt und habe gesagt, okay, ihr habt zwei Sonntagsspiele. Und dadurch, dass es zwei Sonntagsspiele ist und wir zwei Samstagsspieler sind, habe ich gesagt, okay, es gäbe wirklich die Möglichkeit. Natürlich, nachdem ich das erst mit meiner Familie besprochen habe. Und ich habe gesagt, okay, wenn irgendwas ist, ganz klar, wir spielen um Aufstieg mit Wolferstedt. Erste Priorität hat natürlich ganz klar Wolferstedt. Aber wenn du meinst, du musst was machen und du musst es tun, dann kann ich auf alle Fälle mit Micha, meinem Co-Trainer, helfen, weil es ist einfach ein freundschaftliches Verhältnis. Sie haben nie was gegen mich gesagt oder irgendwo auch negativ gesagt. Sie haben mich ja auch irgendwie auch unterstützt in dem Weg, wo ich dann nach Halberstadt gegangen bin. Also da kam auch nie ein böses Wort von offizieller Seite. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, wenn das so gewollt ist und wir kriegen das so hin, dann mache ich das und helfe. Wichtig ist, Wolferstedt darf nicht leihen. Im Nachgang, was da daraus natürlich gemacht worden ist, also ich habe damit nicht gerechnet, dass das so polarisiert und was dann auch leider im eigenen Verein auch geschehen ist, hätte ich es nicht machen sollen. Muss ich das halt sagen. Also ich hätte es mir lieber ein bisschen ruhiger vorgestellt, ich helfe noch ein bisschen mit und dass das nicht so öffentlich so komplett dargestellt wird, weil ich wollte auch nur helfen in dem Moment und das, was dann daraus geschehen ist, im Nachgang muss man sagen, war es dann verkehrt von mir. Ich hätte es nicht machen dürfen. Auch in der Situation, wo ich mit Wolferstedt dann auch einfach war. Aber ja, hinterher ist man immer schlauer. Hm. Und
Wenn ein Mannschaftsbus für Wolferstedt dabei rausgesprungen wäre, wäre es vielleicht ein bisschen besser gelaufen irgendwie.
Also ich finde das Helfen grundsätzlich okay. Ich sehe das ja genauso, dass man da immer unterstützen sollte. Aber was sagst du denn jetzt?
Weil du so vielen Mannschaften hilfst, wie mir die Leute immer erzählen. Du, da sagst du mir nichts. Ich höre immer nur von anderen Leuten, was du so überall machst.
Ich habe überhaupt gar keinen Diss gegen Sascha oder gegen die Entscheider dort, aber jetzt bist du Spieler bei Westerhausen in der wichtigsten Saisonphase und ich weiß gar nicht, ob ein Trainer entlassen wurde vorher, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, sie haben sich von Tino Lessmann also damals getrennt.
Trennst du dich von dem Trainer und dann erhoffst du dir als Spieler ja irgendwo schon einen klaren Plan des Vereins, was sie damit bezwecken wollen. Dann stehst du da als Spieler und Westerhausen hat wirklich Spieler, die schon ein bisschen mehr gesehen haben als Verbandsliga-Fußball. Und dann präsentieren sie dann eine Lösung mit einem Trainer, der von einem anderen Verein kommt, der sich sonntags mal ein bisschen komplett auf die Bank setzt. Also da ist ich mit dem Kopf geschüttelt. Also das ist für mich...
Ich habe auch Trainingseinheiten gemacht.
Logisch.
Es war ja eine kurzfristige... Ich glaube, es war halt auch ein Schnellschuss. Es war eine kurzfristige Entscheidung, wie versuche ich zu helfen in dem Moment.
Ja. Und wir hätten nichts zum Erzählen.
Ich glaube, nett gemeint, der Idee, der Charakter dahinter gut, aber es hättest du halt irgendwie anders lösen müssen.
Ist das der erste Riss gewesen in Wohlverstedt? Also ist das so ein Riss gewesen dann in Wohlverstedt?
Nö, ich fand ja, bis zum Schluss gibt es ja keinen Riss für mich. Also für mich persönlich gab es keinen
Warte,
Riss.
Warte, Luisa schreibt nämlich, war es eher ein Rauswurf oder bist du freiwillig da weggegangen?
Ja, jetzt zu Wohlverstedt da kurz so. Es fällt mir halt schwer, darüber so richtig so zu sprechen, über alles, weil es mein Heimatort ist. Nichtsdestotrotz kann ich auch dazu, jetzt nach 5 Wochen, die ersten 2 Wochen tat richtig weh.
Ja, stimmt.
Also
nach 5 Wochen. Dann rennst du die ganze Zeit, dann kannst du da ja nicht mal vor die Tür
treten. Praxis ist auch in Wohlverstellung.
Na, und dann kommen die alle zu dir.
Jeder Patient. Ich hatte also, nur dieses Thema. Betroffen. Also das war halt nur.
Wobei man als Physiotherapeut natürlich immer schnell einen Zaubergriff anwenden kann, wenn jemand zu viel fragt.
Also die ersten 2 Wochen war schon extrem, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich dazu sagen kann, ich bin zum Schluss, bin ich nicht freiwillig gegangen. Also ich hatte immer das Ziel, weiterzumachen. Okay. Was ich ehrlicherweise aber dazu auch sagen muss, ist, dass ich die Wochen davor und Monate schon mit mir gerungen habe, ob das wirklich meins weiter ist, weil ich ein Riesenproblem habe mit der Spielerkultur, mit der Generation, die Einstellung, die dort herrscht. Ich bin einer, der Fußball seit meinem 4. Lebensjahr an erste Stelle stelle. Also immer. Unsere ganze Familie legt ihren Urlaub danach, wir feiern danach, selbst unsere Hochzeit wurde danach ausgelegt. Ich habe halt Fußball ist Nummer 1 für mich. Und das ist nicht nur jetzt bei unserem Sohn oder bei der Tochter beim Volleyball, allgemein legen wir danach alles. So. Und ich habe halt ein Problem damit, dass bei vielen heutzutage, wahrscheinlich auf dem Niveau, Fußball nicht mal die zweite Sache ist, sondern an 4., 5. Stelle steht. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn der Geburtstag des Hundes wichtiger ist als meine Mannschaft, dann damit komme ich einfach und damit habe ich echt ein Problem. Und ich wusste immer, dass ich meinen Anspruch, den ich habe, an Sport runterschrauben muss, wenn ich nach Wohlverstedt gehe. Aber ich hatte auch immer die Hoffnung, dass die Mannschaft sich auch ein bisschen mir annähert. Und das hatte ich zum Schluss irgendwie auch nicht so richtig mehr, sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss noch näher, noch weiter runter. Und ich habe zu mir immer wieder gesagt, Marco, es geht nicht tiefer. Das nächste wäre, ich setze mich hin, schmeiße einen Ball in die Mitte und trinke ein Bier.
Alte Herren.
So, das Gefühl war auf alle zu mir. Und deswegen habe ich natürlich auch mit mir gerungen. Hab aber, das muss ich ehrlicherweise sagen, bis zum Schluss, auch wenn ich immer wieder gerungen habe, weil es mein Heimatort ist, in einem anderen Verein hätte ich es beendet. Ja. Habe ich immer versucht, die Mannschaft irgendwie zu bekommen mit irgendwelchen Möglichkeiten, dass sie mir doch ein bisschen mehr entgegenkommt und aus sich rauskommt und ein bisschen mehr. Und ich zum Schluss bin ich einfach, das muss man jetzt nach 5 Wochen, kann man das sagen, an meinem eigenen Anspruch bin ich einfach gescheitert. Das ist immer noch traurig, also das merke ich auch innerlich gerade, wie ich rede. Das tut schon noch weh, weil es mein Heimatort ist, aber ja, ich kann es jetzt nicht ändern.
Ich helfe dir mit der nächsten Frage, weil Luisa hat, wir haben unfassbar viele Fragen bekommen für dich, okay. Aber Luisa hat mal allein 4 abgesondert.
Okay.
Was wünschst du Wohlverstedt für die Zukunft?
Ganz ehrlich, nur das Beste, weil ich hoffe, dass der Fußball einfach in Wohlverstedt weitergeht, weil das wäre das Schlimmste, wenn jetzt vieles kaputt bricht, weil Wohlverstedt hat halt immer über 100 Zuschauer. Leute aus dem Ort gehen dahin, wollen ein Bierchen trinken, wollen eine Bratwurst essen, wollen sich amüsieren. Das gehört einfach dazu. Und es darf jetzt nicht dazu kommen, was ich vor 2 Jahren vorgefunden habe. Und deswegen, das tut halt auch weh, wenn man 2 Jahre, 24/7 Fußball gelebt hat.
Mhm.
Und ich hoffe, dass das jetzt nicht kaputt geht.
Und du siehst es ja, weil du da wohnst und das alles immer so mitkriegst.
Na klar, ja. Und wenn du eine Praxis hast, mit den Leuten zusammen bist, ja, du sprichst halt darüber. Und ich wünsche ihnen wirklich nur das Beste und hoffe, dass dieser Fußball, auch gerade was wir vorhin hatten als Thema mit der JSG, weil da wirklich gute Jungs sind, Talente und auch ein sehr, sehr guter Trainer, dass das einfach nicht zusammenbricht und dass es eine Zukunft einfach in Wohlverstedt weitergibt.
Bevor du weitermachst, also kannst du dich noch erinnern, warum ich gesagt habe, ich kann mir aktuell nicht vorstellen, irgendwie eine Mannschaft zu trainieren?
Weil du wartest, bis Wohlverstedt dir ein Angebot macht?
Nein, um Gottes Willen, sondern das,
was wäre mal, die Idee hatte ich jetzt schon, während er das gesagt hat.
Und ich bin derjenige, der irgendwas droppt. Gespräche laufen, aber pst.
Ja, aber bei Wulverstedt hapert es noch am Geld, aber ihr habt mich jetzt schon gefragt, ob ich nochmal in meinem Keller nachgucken kann.
Also, wenn die doch keine Qualität haben, was soll der Pass mit den Ball in die Mitte schmeißen bei dir? Diese Entwicklung, die Marco beschrieben hat, die finde ich halt, die ist nicht nur auf Kreisebene oder nicht
überall so. Ja.
Das ist halt der Punkt, der mich auch extrem genervt hat zum Schluss, dass der Anspruch und das, was man selber gegeben hat und geben möchte und vorlebt, nicht dementsprechend zurückkommt. Und ich musste mich da auch lange irgendwie entwickeln, um zu merken, dass mein Anspruch ja nicht der richtige ist, sondern dass da irgendwie ein Wandel stattgefunden hat.
Dein Anspruch ist ein Anspruch, aber es gibt so viele andere Ansprüche und da muss man uns dran gewöhnen. Die Herausforderung ist doch, wie kriegst du das zusammen? Also, weil das wird sich nicht ändern, weil ist ja ein gesellschaftliches
Ding. Es wird noch weitergehen. Also, wenn ich mal in der Verbandsliga sehe, das nehme, da sind die Spieler mittlerweile 3 bis 4 Mal pro Saison im Urlaub. Marco hat es gerade komplett gesagt.
Da ist Malle noch nicht mal dabei.
Da ist Malle nicht dabei. Ich war nicht auf der Hochzeit meiner Schwiegermama. Ich habe meine Hochzeit so gelegt, dass es irgendwie ist. Ja, der Urlaub wurde nach der Mallorca-Reise geplant. Ja, diesen Anspruch habe ich, aber das kann ich ja jetzt mittlerweile nicht mehr erwarten. Nee. Und dann hast du halt 2 Varianten und das hat Marco hervorragend zusammengefasst. Entweder du gehst halt irgendwie weiter runter, weil von unten wird nichts entgegenkommen, weil die leben ihr Leben, wie es auch für sie richtig ist. Das ist auch deren Entscheidung, das ist alles okay. Aber wenn du das halt nicht vereinbaren kannst, dann musst du halt einen Schlussstrich ziehen. Deswegen kann ich das komplett verstehen. Und mich nervt das ja. Mich hat das Verbandsjahr genervt, dann war der Karnevalausflug wichtiger. Montags zum Karneval gefahren, bis Mittwoch. Nicht beim Training gewesen. Donnerstag früh krank gemeldet, weil Karneval, ja. Da gehe ich ab, ja. Oder dann, wenn mittlerweile Spieler auf die Idee kommen, zu 6 in den Urlaub zu fahren. Aus der Mannschaft, während der Saison, das ist Verbandsliga, das ist 6. Liga.
Angeln in Norwegen.
Ja, da fahren die zu 6 wandern, ich fasse es nicht. Zu meiner Zeit wäre das ein No-Go, der hätte nicht mehr in die Kabine kommen müssen, dieser Spieler oder die Spieler.
Wir wollten mal eine Sendung machen, wo wir nur seltsame Ausreden sammeln und so, aber leider ist da nichts gekommen. Also wenn ihr da Bock habt und euch jetzt gerade inspiriert fühlt, also hier von Hamster hat Husten oder neue Auslegware für einen Vogelbauer, alles dabei. Ja. Bund gegen Halsschmerzen steht mir heute nicht. Musste machen @fsa-online.de. Das wäre wirklich schön, wenn wir da noch ein paar schöne Ausreden. Ein
guter Bekannter oder Freund hat immer gesagt, wenn ich gefragt habe, wo dein Co-Trainer ist, der ist so eine Schule. Oberliga. Oberliga.
Eine Schule, aber Einschulung.
Also Einschulung lasse ich sogar irgendwie noch gelten. Also Hundeschule oder Karneval oder ich muss lernen. Also das ist für mich auch. Also das ist.
Ja, das hast du immer abgewählt. Das ist ja.
Ja, aber die anderen. Pass auf. Die Spieler nehmen Urlaub mittlerweile fürs Lernen. Ob es eine Azubi-Prüfung ist oder eine Studienprüfung. Dann nehmen die Urlaub und wir reden über 2 verschissene Stunden Training.
Aber das ist ein Talk von einer älteren Generation jetzt. Also wir dürfen nicht.
Ich kann mir doch aber keiner erzählen, dass sich heutzutage jemand hinsetzt und 10 Stunden lernt. 10 Stunden, ich habe es früher schon nicht verstanden.
Das ist doch aber egal. Das ist doch egal, ob du dir das vorstellen kannst oder nicht.
Das ist Wahnsinn. Also da gehe ich wirklich steil. Lass uns kurz, also Wohlverstehen ist zu Ende.
Na, das Ding ist, das ist halt, das wird den Fußball, das ist ja ein Problem mit dem Fußball, dass du halt ab dem Alter von 11, 12 irgendwie dann damit rechnen musst, wie behalte ich die Jungs dabei? Weil die ganzen Dinge, die dann auf die einströmen und wo wir würden jetzt Versuchungen sagen oder sowas, aber halt, es sind ja Angebote. Fußball ist ja auch eigentlich, wenn man es nicht mit unserer Brille sieht, ein Angebot in deinem Leben, was zu erreichen. Wir wissen alle und wir propagieren das, dass du da Disziplin lernst, dass du ein Gemeinschaftsgefühl hast, was relativ schwer woanders irgendwie auch so herzustellen ist. Du kannst mit Niederlagen umgehen, du lernst Erfolge zu feiern und so weiter. Das ist okay, aber es gibt halt auch, offensichtlich scheint es geil zu sein, 3 Tage hintereinander vor so einem Bildschirm zu sitzen und irgendwie so zu zocken und da holen sich dann halt die Leute auch irgendwie ihre Freude. Ich weiß nicht, was da.
Ich finde einen ganz wichtigen Punkt, dass jeder mal sich Gedanken drüber machen sollte, dass er auch eine gewisse Verantwortung gegenüber seiner Teamkollegen hat.
Na, du musst die Leute doch aber erstmal in die Mannschaft kriegen und zum Fußball. Ja. Das ist dann das Problem. Und wenn jetzt jemand, zum Beispiel junger Spieler, das jetzt hier sieht, also ich habe gehört, dass manche junge Menschen unseren Podcast mögen, deshalb sage ich es nur, hört nicht auf. Und dann hören die euch beide. Und dann sagen die, oh nee, die pöbeln mich dann nur voll, wenn ich mal lernen möchte.
Um Gottes, weißt du? Um Gottes Willen, das ist ja nicht böse gemeint. Ich habe mich nur bis zum Schluss, du hast es vorhin super gut gesagt, wir müssen uns daran gewöhnen. Ich habe mich bis zum Schluss eigentlich versucht, immer dagegen zu wehren, dass ich mich daran gewöhnen muss, weil ich was anderes einfach vorlebe. Aber klar, haben wir ein gesellschaftliches Problem. Und das Wichtigste ist überhaupt natürlich, dass der Sport aufrecht bleibt, dass die Jungs sich bewegen oder die Mädchen und jeder zum Sport geht. Das ist logisch, dass unsere Fußballvereine aufrecht bleiben. Guck das mal ist, an, wie ja, viel, ja. was alles geschlossen wird, wie viele Fußballplätze, wenn du jetzt hierher fährst, wie viele Fußballplätze einfach nur noch Wiesen sind.
Aber vielleicht sollte man schon damit anfangen, dass wir nicht sagen, das ist ein gesellschaftliches Problem, sondern es ist einfach sagen, es ist eine Entwicklung.
Veränderung,
Stefan. Und eine Veränderung. Und wir müssen gucken, wie wir uns verändern können, um da zu helfen.
Aber Veränderung ist ja gut. Wie geht es jetzt weiter mit Marco Wagner? Wohlverstedt ist vorbei. Was machen wir jetzt draus?
Warte, ich habe hier noch so eine lustige Frage.
Einer,
ich weiß nicht, ob du Yves Reiser kennst.
Ja, den sollte ich kennen.
Der hat geschrieben, Marco, wir haben noch nicht fertig.
Ja, Yves kam wegen mir.
Ja.
Nach Wohlverstedt. Ja.
Dann stand hier, was sagst du zu der Entwicklung der Jugendspieler? Luis, Tim etc. in Wohlverstedt.
Ja, super gut. Die sind ja auch gekommen, glaube ich, wegen meiner Person. Und natürlich tut mir das jetzt auch leid, aber sie haben sich super gut entwickelt. Das muss man schon sagen, haben einen richtig guten Sprung gemacht. Also ich meine, ich glaube, das spricht sich auch hier rum mit Tim Luca Hanisch und Louis Braune, die jetzt gemeint sind.
Ich schreibe kurz mit.
Ja, für den Burger BC.
Wieso kommst du gerade auf Burg? Das würde mich jetzt interessieren.
Aber, weiß nicht, ist ja gerade in aller Munde.
Kennst du da den Spielerberater oder was? Den Menschen hinter den Kulissen?
Also ich kenne viele in Burg.
Ja, aber lustig ist, warte. Tim Kolze schreibt, er hat immer noch die Meisterschale aus der Meistersaison mit Weste. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Frage ist oder.
Tim, Trainer in Burg, Tim Kolzenburg
hat
unter Marco den Landesmeistertitel geholt in der Verbandsliga in Sachsen-Anhalt. Und ich vermute stark, dass Marco immer noch die Meisterschale zu Hause hat. Stimmt das, Marco?
Boah, also
so viele Pokale.
Ach, mit Westerhausen meint er.
Ja, ja. Nee, die ist leider verschwunden. Und die musste damals ja.
Ey, wenn du jetzt sowas sagst, wie die ist eingeschmolzen, dann nenne ich dich Bob Hanning. Wirklich, was ist denn hier los?
Sie ist wirklich
weg?
Sie ist wirklich damals verschwunden. Es weiß keiner, wo sie ist. Es ist ein
stark.
Die glaubst du ihm?
Ja.
Es ist wirklich so.
Marco als ehrlichen Menschen.
Es ist.
Aber viel spannender
ist ja. Hast du die verkauft und eine neue Massageliga dir gekauft für deine Praxis oder was?
Nein, das war.
Petsi-Bälle?
Es war der Horror.
Wirklich? Die ist weg?
Wir sind ja auch nach der Meisterschaft mit der Kutsche komplett durchs Dorf gefahren.
Ja.
Es war sehr, sehr unangenehm zu beobachten. Und eine Story fällt mir nur ein, bevor wir Kölze das gerade geschrieben haben mit Westerhausen. Ich glaube, das war sogar in der Saison, als Marco und ich da mal gesprochen hatten, ob wir da irgendwie zusammenarbeiten wollen. Und da hat Marco ein sehr, sehr spannendes Interview gegeben und in seiner Art, wie er jetzt hier auch ist, sehr sympathisch, sehr authentisch, hat er dann halt einen Satz gedroppt, der richtig witzig war, den ich hier halt auch im Podcast permanent aufziehe. Da hat der Marco darüber gesprochen, wie die Entwicklung in Westerhausen ist, was dann neben den ganzen Spielern und so passiert. Und ein Satz war, dass man auch gutes WLAN in der Kabine hat.
Ja, ja, ja.
Und daraus ist halt geworden, in allen Trash-Talk-Situationen, naja, die Spieler gehen halt wegen des WLANs dahin, wegen des Breitbandsanschlusses. Und ich nehme das ja auch ganz gerne mal als Aufmacher.
Ich war für den Adventskalender auch da. Hat nicht funktioniert. Ich musste auf den Berg fahren.
Das waren so meine Westerhausen-Verbindungen. Sehr, sehr sympathisch, Marco, aber ich nimm's mir nicht übel, aber das war halt aus dem Kontext gegriffen, halt meine These. Du hast es lieb gemeint und ich habe immer noch einen draufgesetzt. Ich finde auch diese abgehangene Decke in der Kabine gut mit der indirekten Beleuchtung.
Das ist schön. Da kannst du, das ist ein schönes Stück. Wenn du dann gutes WLAN hast, kannst du da Musik streamen.
Aber in einem Transfersommer von, keine Ahnung, Dennis Neumann, Niklas Buschke und so weiter, halt von einem Breitbandanschluss zu sprechen,
ist halt witzig. Aber hast du verstanden, warum ich das gesagt habe?
Nein. Hat mich auch nicht interessiert.
Super.
Warum hast du es gesagt?
Es ging einfach darum, ich konnte in Heinsheim zum Beispiel keine, wo ich ja daherkam, keine Videoanalysen machen. Keine Chance. Ich hatte kein Netz, kein gar nichts, kein Null. Ja. Und es ging einfach darum, dass ich mit der Mannschaft eine vernünftige Videoanalyse machen konnte.
Hochprofessionelle Einstellung und du kommst mit einer schnöden Oma-Pointe um die Ecke.
Aus dem Kontext gerissene Thesen, deswegen sind wir doch hier.
Also kannst du gleich zu News gehen oder wie das Scheißding heißt. Da bist du oder bei der Bild-Zeitung arbeiten.
Das war darauf bezogen, was daraus dann natürlich gemacht worden ist.
Ja. Ich sag's ja, super authentisch. Du hast es wirklich im besten Interesse für dich, für den Verein gemacht. Das war super, aber ich habe mir halt einfach diese Pointe rausgenommen.
Ja.
Aber das, dann hat sich die Frage von Doc Gras wahrscheinlich erledigt, weil wäre der HSC wieder eine Option als Trainer? Erste Frage, wie sieht es mit dem Breitband aus, Michael? Ist ja ganz logisch.
Und ich habe gehört, dass man beim HSC auch auf Trainersuche ist.
Ja, ich kann dazu jetzt nicht so viel sagen. Ich weiß auch, dass sie auf Trainersuche sind.
Woher haben?
Aber warum? Ist Tom Krüger will nicht mehr weitermachen, oder?
Na, da bin ich der falsche Ansprechpartner.
Das finde ich auch.
Ja. Aber das muss doch normalerweise. Will,
wenn du es Danny fragst, dann erzählt es dir. Ach so, okay. Weil er weiß das bestimmt.
Ja, also ich weiß, dass sie einen Trainer suchen. Das weiß ich, weil ich ja immer noch super, super guten Kontakt zu einigen Spielern einfach habe, weil es ja auch eine prägende Zeit war. Und gerade auch, wenn wir zum Beispiel Landespokal waren, ist ja die prägende Zeit, was wir damals erreicht haben, im Landespokal ins Halbfinale zu kommen, mit Heidensleben zu der Zeit.
Das Thema würde ich jetzt ungern aufmachen wollen.
Okay, gut, alles klar.
Also für alle Zuhörer, es gab ja der Corona-Abbruch, Halbfinale, Heidensleben war im Halbfinale und, glaube ich, noch ein Landessieges, wenn ich mich nicht irre.
Ja, gegen Lütjendorf hätten wir das Halbfinale gespielt.
Das heißt, aus dieser Konstellation wäre ein Finalist da gewesen. Das andere Halbfinale war HFC gegen FCM dann wahrscheinlich?
Nee, Halberstadt gegen Magdeburg.
Halberstadt gegen Magdeburg. Mhm. Und man hat sich dann per Losverfahren oder per Entscheid dazu entschieden, einen Vertreter für den DFB-Pokal zu melden, weil es kein Finale gegeben hat in der Saison, weil es ein Abbruch war.
Corona.
Und hat dann finanziell die Vereine, ich nenne es mal entschädigt, ob es eine Entschädigung war, weil ich weiß nicht, was es gab, musst du mir jetzt ja auch nicht breit, aber es war auf jeden Fall nach außen hin eine, wie soll ich sagen, inhaltlich vertretbare Entscheidung, moralisch und nicht für den Amateursport getroffene Entscheidung.
Ja, für Lütjendorf und für Heidensleben hundertprozentig war das. Also wir sagen immer noch, ach, dieses Spiel, man würde gerne wissen, wäre man ins Finale gekommen, wäre man nicht ins Finale gekommen, so nah dran zu sein. Und das zeichnet ja gerade diesen Pokal einfach aus. Ne? Also das nochmal dazu. Deswegen habe ich trotz allem super Kontakte natürlich noch nach Heinzlin.
Okay, also die Frage ist halb beantwortet, würde ich mal an dieser Stelle sagen. hier steht noch, was war das Erfolgsgeheimnis für die damalige Meistersaison mit Westerhausen? Ich nehme an, WLAN.
Ja, also, klar, natürlich.
WLAN und vor allem, was man ja sagen muss, was es vorher wahrscheinlich nicht gab, taktische Analyse.
Warte, sag Marco, ist ja deine Frage.
Damals das Erfolgsgeheimnis war einfach eine super geile Truppe. Das muss man einfach sagen. Sie war im Kern super gut zusammen. Sie haben zusammen Gas gesehen. Alle wollten zusammen diesen Erfolg. Und wir waren vom ersten Tag an zusammen und hatten das intern für uns als Ziel, als Mannschaft. Und das hat es, glaube ich, auch ausgemacht. Und wir hatten auch schwierige Phasen. Also es war ja auch eine andere Saison. Es war ja zum ersten Mal, dass in zwei Staffeln gespielt worden ist.
Und zwei dann, Staffeln dann und dann Auf- und Abstiegsrunde.
Ja, genau, diese Auf- und Abstiegsregelung und Runde. Und wir sind überhaupt nicht gut reingekommen. Wir haben auch die ersten Spiele, glaube ich, die ersten beiden dann sogar verloren. Ich weiß noch, gegen Elster haben wir zu Hause verloren und alle und jeder so, boah, ob das was wird. Aber die Mannschaft hat sich einfach wir hatten auch unwahrscheinlich gut, was heute auffällt, Mentalitätsspieler noch auf dem Platz, die da einfach brauchst in so einer Phase. Ja, und wenn du dann überlegst, dass du dann dieses Finale gegen Heidensleben zu Hause 3-1 hinten liegst, 60. Minute, und so ein Steffen Hegemann zur Mannschaft geht und sagt, bleibt ruhig, wir haben noch 30 Minuten. Und du da wirklich...
Wir haben ein gutes WLAN, wir können ein paar Tore runterladen. Jetzt habe ich die Scheiße im Kopf. Vielen Dank, Piele.
Ja. Und dass du das dann noch 4-3 gewinnst und dadurch dann Meister, 4-3 gewinnst und Meister wirst, das war schon, ja. Also das war eine super tolle Mannschaft mit super Charakteren und mit einer unwahrscheinlich, mit einem guten Siegeswillen ausgeprägten Truppe.
Wahrscheinlich ist dann die Frage, weil mit welchem Spieler hast du am liebsten zusammengearbeitet? Jetzt hast du schon ein paar Namen genannt. Also wenn du dich für einen entscheiden müsstest, könntest du wahrscheinlich nicht, oder?
Boah, nein. Da gibt's jetzt so viele Spieler, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die mir prägend im Kopf bleiben.
Ja, wahrscheinlich ist kein Name zu sagen.
Ich mach's mal anders, wir waren der Beste.
Der Beste? Oh, das ist halt jeder auf seine Art und Weise. Klar, Marcello Franceschi ist.
Den hätte ich auch als Erster im Kopf gehabt. Ja.
Das ist schon ein überragender vom Gesamtpaket her. Ich in Halberstadt jetzt auch an Ski-Torwart denke, das ist schon überragend.
Sichos.
Lukas, das ist Hacke, was der für einen linken Fuß hat. Also aber es gab viele super gute Zwiete, der auch hier war als Torwart, als Verrückten. So, das muss man ja auch einfach sagen. Ja, aber
wir
positiv.
Können auch nicht.
Ja. Nein, also da gab es schon viele, viele Jungs und wo ich mich freue, dass ich mit denen zusammenarbeiten durfte einfach.
ist mir vorhin schon aufgefallen, habe ich es mir noch verkniffen, aber jetzt muss ich es mal rausholen, als du von Ski und Hacke gesprochen also, hast, habe ich auch gedacht, wenn man so Ski, Hacke und Schienbeinen auch noch dabei, Kopfnuss. Ja. Warte, habe ich hier noch, hier ist noch eine Frage, weil wir sind mit einer Zeit auch schon richtig krass lang. Was denkst du als Coach über die Entscheidung, Manuel Neuer zur WM mitzunehmen? Kommt von Matze Pelzer.
Oh, von Matze. In der Situation, glaube ich, gerade schwierig. Für mich persönlich ist es der beste Torwart der Welt. Und normal, wenn wir von den Besten sprechen, dann gehört er auch in die Nationalmannschaft. Die Situation ist aber so, dass jetzt so zu entscheiden, finde ich nicht gut gegenüber Oliver Baumann. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn man das im März irgendwo gesagt hätte und gesagt hätte, pass auf, so und so ist die Situation, glaube ich, dann hätte man sich auch als Oliver Baumann besser darauf einstellen können. Jetzt finde ich es kommunikativ nicht gut. Das muss ich sagen, und auch schwierig, wenn er dann wirklich da ist. Ansonsten von der Leistung her gehört er dahin, auch mit 40 Jahren. Wenn ich sehe, wie er dann noch gegen Real Madrid gehalten hat und so, dann ist er einfach der beste Torwart. Aber kommunikativ, so wie es gelaufen ist, hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht.
Was sagst denn du, Bayern-Fan?
Also ich bin bei Marco, dass das, glaube ich, aktuell der Beste auf der Welt immer noch ist.
Sicherlich. Echt?
Okay. Also wenn ich sehe, was der jetzt in den letzten Monaten tatsächlich auch gehalten hat, weil ich manchmal auch sagen muss, dass ich bei ihm irgendwie Aussetzer feststelle, wenn er manchmal Gegentore bekommt und gar nicht abspringt und der Ball steckt im Tor, dann denke ich mir, hat er jetzt den nicht gesehen, hat er irgendwie Reflex, kann aufs Knie hauen.
Reflexverlust.
Ja, man weiß immer nicht, was hinter den Kulissen gelaufen ist, ob es denn doch sauberer kommuniziert wurde als bisher mit Frank Baumann war der Verteidiger.
Werder Bremen.
Ich sage, ich finde, Nagelsmann ist da für mich halt noch ein sehr, sehr junger Trainer, der, glaube ich, auch noch viel Lernpotenzial hat bei sowas, also von außen gesagt. Weil er hat sich ja im März oder im Februar festgelegt, und das fand ich halt stark, dass er dann halt sagt, Olli Baumann in der Form hat er auf der Torwartposition die geringsten Sorgen und er geht mit Olli Baumann als Nummer 1 in die WM. Finde ich erstmal ein starkes Statement, was ich damals komplett hinterfragt hatte, weil ich habe gesagt, mit Olli Baumann, da kriegst du halt eine solide Leistung, keine Fehler, aber er ist nicht der Game-Changer-Torwart. Und da sage ich, das halt mit Neuer halt einen anderen. Aber jetzt, so wie es jetzt lief, schwierig. Viel krasser ist, finde ich, dass die Oberich jetzt mal mitnehmen wollen. Das heißt, Bayerns Nummer 2 als vierten Torhüter, was dann auch gleichbedeutend problematisch werden könnte, wenn dann zum Beispiel Nübel nicht mitfährt oder der nur 3 Torhüter mitnimmt und Oberich dabei ist. Ja. Ich sage in Summe nicht optimal. Man weiß aber nicht, was im Hintergrund passiert ist. Als Fan, sage ich, habe ich ein besseres Gefühl mit Neuer im Tor als mit Baumann. Wobei ich bei Baumann, der spielt eine super Saison, der hat eine coole Karriere gemacht, aber das ist halt so ein Torhüter, der gibt dir keine Fehler, der gibt dir aber auch keine 9 Punkte, die ich hole. Oder in einem K.O.-Spiel gibt er dir halt nicht das Gefühl, mit dem gewinnst du safe.
Ich glaube, das moderne Wort dafür heißt Aura.
Aura.
Was da dann die Waagschale zugunsten von Neuer da hat ausschlagen lassen oder wie man das auch immer sagen will. Ja. Ich finde das ganz schön krass. Kannst du natürlich eigentlich überhaupt nicht gebrauchen, so eine Diskussion jetzt, ja. Aber ich finde es dann auch geil, wie wahrscheinlich Manuel Neuer, den das ja nicht interessiert. Das finde ich, das bewundere ich.
Ich finde halt,
dem das kackegal ist, dass da gerade überall steht da was und die Diskussion. Dann haben sie ja, war es nicht vor 2 Wochen noch oder vor 3 Wochen, so nach dem Spiel, wo sie ihn dann auch schon angepiekst haben nach einem Spiel-Interview und können sie sich noch vorstellen und er, es steht überhaupt nicht zur Debatte, ich weiß ja nicht, warum sie mich jetzt hier anquatschen und jetzt das.
Weißt du, was mich am meisten daran stört ist, dass wenn ich mal die Causa Kroos nehme und jetzt Neuer, die ja bewusst für sich entscheiden, nach einer WM oder EM aufzuhören,
ja,
weil sie auf ihren Körper achten müssen, ja, Reisestress etc. So, und dann ist es ja trotzdem, und wir haben vorhin darüber gesprochen, jetzt nicht ein Verrat an der Nation, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber du lässt ja auch schon das Nationalteam und die Entwicklung des Nationalteams zurück.
Ich finde, mit 39, da hat er die Entscheidung ja gefällt, glaube ich, oder wann hat er die?
Ist ja vollkommen legitim, aber dann jetzt nochmal auch zu sagen, ja okay, ich habe 2 Jahre jetzt halt keinen Impact gehabt für die Nationalmannschaft, aber jetzt, wenn die mich wollen, gehe ich da halt hin. Das finde ich dann aber irgendwie auch schwer.
Ja.
Also sicherlich, dass man nochmal die WM spielen will oder wie Kroos, ich weiß, letztes Mal war es, glaube ich, eine EM dann bei Toni Kroos, ja, das verstehe ich. Aber die entscheiden sich ja bewusst gegen dieses Konstrukt dann Nationalmannschaft, um sich selber ein Stück weit zu schützen und mehr Fokus auf andere. Vollkommen legitim. Aber dann zu sagen, den hole ich jetzt wieder zurück
da habe ich irgendwie Bauchschmerzen bei, aus der Sicht.
Ja, wahrscheinlich wäre es wirklich spannend zu erfahren, wie die wirkliche Kommunikationskette hier laufen ist. Wer hat wann was wo gesagt?
Ja.
Gibt ja auch noch Leute, die dann gleich verschwörungstheoretisch sagen, da gibt es irgendeine Bayern-Mafia, die unbedingt will, dass man halt die Erfolgsgene so viel wie möglich vom FC Bayern in der Nationalmannschaft braucht. Und so weiter. Vorbei,
aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Es blockt doch ein
Risiko. Uli Hoeneß sieht das anders.
Es geht auch ein bisschen Risiko mit einher, weil Manuel Neuer in der Regel immer alle 4-5 Spiele eine Aussetzer hat, körperlich, jetzt am Wochenende.
Irgendwas wieder. Muskuläres oder sowas,
immer, ja. Da merkst du halt wirklich, dass er halt auch schon alt ist und diese eine Verletzung mit dem, als er vom Skifahren kam, so vor 3-4 Jahren.
Schienbein.
Da ist mehr passiert, als alle wahrscheinlich wissen, weil seitdem ging es bei Neuer halt los, dass er alle 2 Monate irgendwie immer irgendwas hatte. Obrich hat dieses Jahr nicht umsonst 17 Pflichtspiele gemacht. Also es bringt auch ein kleines Risiko mit. Jetzt sagt er, okay, Neuer ist meine Nummer 1 und im Abschlusstraining verletzt er sich an der Wade. Dann brauchst du halt so einen Olli Baumann-Typ. Ja. Okay, wir haben aber noch 2 Themen. Marco, ja, du hast noch eine Kiste zu stehen. Da haben wir noch gleich unsere neue Kategorie, musst du kennen. DHL-Paketkiste, die da steht. Da sollte Thomas eigentlich gut platzieren. Aber viel wichtiger ist, Marco, wie geht's jetzt für dich weiter im Sommer?
Ja, also klar ist, ich habe schon Lust, was zu machen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich bin auch mit 2, 3 Vereinen, das kann ich auch so sagen, im Austausch. Das ist einfach so. Aber was jetzt genau geschieht, wie es weitergeht, ob ich irgendwo Trainer bin, ob ich vielleicht auch gar nichts mache, das kann ich Stand heute wirklich, das ist so, nicht sagen. Das ist einfach so. Und aber klar ist, die ersten 2 Wochen, da habe ich echt gedacht, boah, das eigentlich hast du gar keine Lust mehr drauf auf Fußball. Aber die Lust ist jetzt schon wieder da. Und natürlich, wenn alles passt, und also passt ist halt einfach, wie ich auch gesagt habe, mein Anspruch. Das ist einfach so, dieser Anspruch auch in der Mannschaft, in dem Verein ist. Und dann würde ich schon gerne wieder was machen, überhaupt gar keine Frage.
Nervt dich deine Familie zu Hause? Also sagen die schon, ey Papa, kannst du mal wieder einen Job annehmen, weil du nervst hier, weil, so wie bei Papa Ante Portas, weißt du, mit Loriot?
Ich habe den Spruch tatsächlich schon zu Hause gehört.
Das ist so geil.
Es wird Zeit, Marco, es wird Zeit, dass du wieder verschwindest.
Komm. Mein Name ist Wagner, ich kaufe hier ein. Aber was machst du da? Ich sortiere die Zeitungen nach Erscheinungsdatum.
Ich nehme mal jetzt alle Fakten aus diesem Podcast auf und weiß, dass, also einen Verein habe ich Montag schon gedroppt, kann ich jetzt hier nochmal sagen, du musst dazu nichts sagen. Einheit Wernigerode sucht einen neuen Trainer. Da hatten wir es ja am Montag schon mal thematisiert.
Nicht wir, du. Genau. Ich war nicht sicher, ob es klug ist.
Haldens. Kommt drauf an. Haldensleben hast du gerade verneint. Du hast gesagt,
so geil, wie er gerade versucht, seine Sicht nicht zu bewegen.
Du brauchst einen gewissen Anspruch innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Vereins. Das heißt, es wird safe kein Landesklassist. Es wird irgendwie mindestens Landesliga, Verbandsliga. Was ist denn da noch so eine Verlosung, Marco? Hau mal einen raus hier.
Na, wie soll ich einen raushauen? Na, wir beide sprechen noch nach der Aufnahme, oder?
Kolze, dass du es so erfährst, das tut mir leid.
Jetzt ist es raus.
Das Geile ist aber, dass Borg mit dir verhandelt, ohne dass er es weiß, ist richtig geil. Beckus hat angerufen.
Beckus hat angerufen.
Allerdings machen die Spieler nämlich die Trainergespräche, habe ich gehört.
Ah, nee. Okay, aber sag mal jetzt mal komplett 100% ernst, wirst du im Sommer auf der Trainerbank sitzen?
Das kann ich dir wirklich nicht beantworten. Also das war wirklich so, ich kann es dir nicht beantworten. Also ich, wie ich gesagt habe, ich bin mit 2, 3 Vereinen im Austausch. Das ist so, wir sprechen drüber. Wie ich schon gesagt habe, für mich muss es halt passen. Also ich mache nur noch eins, wenn ich 100% davon überzeugt bin, weil ja auch der Junge im NLZ ist und den ich ja auch weiter begleiten möchte und das Ganze. Und Punkt 2 ist natürlich auch, der Verein muss sich auch für mich entscheiden. Also ich bin ja nicht der einzige Trainer, der hier rumläuft und gerade im Moment nicht trainiert.
Ich finde, wir haben gerade einen schönen Werbespot für dich gebastelt mit dieser Show hier.
Ja. Ja, bei mir überlegt sich gerade, welcher Verein es noch sein könnte.
Brauchst du nicht ablenken.
Ja, na doch, brauche ich ja nicht. Ich überlege gerade.
Ja.
Hm. Aber du wirst. Warte mal, ich hätte noch einen. Vielleicht Askania Bernburg?
Askania Bernburg.
Also Sportclub Bernburg?
Ich werde zu keinem Verein was sagen, weißt du doch.
Hast du jetzt wirklich gedacht, er antwortet irgendwie, dass du jetzt noch mit Namen um
dich herkommst? Wahrscheinlich ruft mich Michael Angermann nachher gleich wieder an, was das so ist aus Bernburg.
Wie heißt diese Mannschaft, die irgendwie geerbtes Geld hat und immer rausballern will, wo.
Ah, stimmt, die suchen ja. Oh, nee, den kenne ich schon, den neuen Trainer.
Ich komme gerade nicht auf den
Umdorf.
Was? Umdorf, genau.
Umdorf sucht auch einen neuen Trainer, ja. Aber der steht schon fest.
Der stand ja schon mal fest.
Der stand schon mal fest, genau. Wurde jetzt aber
und dann ist er doch in Schöneberg geblieben.
Ja, okay, wird spannend. Aber das Umdorf würde nicht passen bei dem, was Marco gesagt hat.
Okay. So, was ist jetzt das hier? Sag mal.
Unsere neue Kategorie musst du kennen. Wir kriegen von unserem Partner Avento Intensivpflege ein Utensil beziehungsweise ein Gerät aus der Intensivpflege. Und du stellst Marco und mir das vor. Das ist heute ein bisschen unfair, weil Marco kommt ja aus dem Bereich Gesundheitswesen. Und wir müssen beide erkennen, was das ist. Für alle, die nicht gucken, sondern hören. Es sieht aus wie eine Schüssel, in der man Met zubereiten kann.
Sind aber wirklich sehr nett gewesen. Also ich hole aus einem Plastiktüten, brauche ich nicht rausholen, lassen wir drin, will ich auch nicht anfassen, weil es ist ein Edelstahl pfannenähnliches Ding mit einem langen Griff hinten dran. Das heißt, man kann mit dem langen Griff das auch an Stellen schieben, wo es unangenehm sein könnte, und obendrauf ist ein Deckel.
Ich würde sagen, es könnte beides sein. Es könnte zum einen dafür sorgen, dass ich etwas in meinen Mund reinbekomme, oder es könnte auch dafür sein, dass etwas aus meinem Körper rauskommt.
Ja.
Was sagst du, Marco?
Ja, ich glaube, ihr habt schon sehr, sehr gut erklärt. Besonders für Leute, die nicht so gerne aufstehen oder nicht aufstehen können.
Okay.
Das ist, glaube ich, auch sehr.
Aber wenn ich das mal auch nicht weiß, also das, wir haben es hier mit einer Bettpfanne zu tun, oder?
Es ist eine Bettpfanne, die in der Pflege dafür gebraucht wird, für Menschen und Personen, die wahrscheinlich nicht mehr von alleine aufstehen können. Deswegen,
was so ziemlich das Schlimmste ist, was einem passieren kann.
Wir haben es beide ja einmal schon mal vorgemacht, als wir da waren, wie das funktionieren kann. Es ist kein schönes Gefühl und wahrscheinlich auch für den Menschen das Unangenehmste, was man sich da vorstellen kann. Okay, haken wir denn doch diese eigene spannende Rubrik mal etwas emotionaler ab. Musste kennen, eine Bettpfanne.
Vielen Dank,
Avento Intensiv.
Das war jetzt noch nicht so schwer, aber ich wette, die haben uns jetzt hier nur mal leicht in diese Kiste reingeführt. Wie
gesagt, ein leichter Opener.
Ein leichter Opener. Ich kann mir vorstellen, in den nächsten Sendungen kommen da schon ein paar Dinge, wo wir beide wirklich eine Weile rumdiskutieren müssen.
Dann würde ich sagen, Marco, das war sehr, sehr angenehm. Vielen Dank für deine Teilnahme. Wir sehen dich entweder bei Wernigerode, Umdorf. Bei Wernigerode, Umdorf oder Bernburg auf der Trainerbank.
HSC?
Na, HSC ist raus.
Meinst du?
Ja, HSC ist raus.
Internet.
Weil die kein Internet haben.
Wir kriegen von Halberstadt, vom Bürgermeister oder Oberbürgermeisterin von Halberstadt, kriegen wir noch Ärger. Bei uns funktioniert das Internet, ihr gehört nicht so eine Scheiße erzählen.
Wir haben rausgehört, Marco drückt Halberstadt die Daumen am Wochenende.
Auf jeden Fall, klar.
Ist auch sehr, 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 sehr positiv Wohlverstädt gegenüber gestimmt, dass da der Weg weitergeht, vielleicht wieder in die Landesklasse mit meinem lieblingskaputten Gegenspieler Martin Ilzmann, den haben wir noch gar nicht thematisiert. Absolute Leitfigur in Wohlverstädt.
Das stimmt.
Er spielt auf der 6 oder IV?
Er spielt alles.
Ja.
Er läuft alles, er spielt alles.
Maschine. Ja. Leben eines Amateurfußballers, aber der auf dem Platz gibt er alles. Der gibt einfach alles. Wahnsinn. Genau, Marco, ganz lieben Dank. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
Na, ich bedanke mich. War eine tolle Sendung. Wünsche euch nur das Beste und hat richtig viel Spaß gemacht.
Ja, es gibt viel Zeit reinzuhören. In der nächsten Woche machen wir Urlaub, Stefan.
Ja.
Keine Folge, ein paar Reels werden wir machen, ein paar Szenen, aber ansonsten gibt es die nächste Folge erst am Anfang Juni. Ich kriege das Datum nicht zusammen. Hast du das auf dem Schirm?
Ich müsste hier in
Köln. Kindertag, ist egal, machen wir später.
Kindertag ist 1.6.
1.6. wahrscheinlich.
Ja. Wahrscheinlich nie immer.
Musste machen.
Ach, Marco.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.